Radio. Beratung.
Fasten bedeutet für viele Menschen weniger essen. In der Fastenzeit verzichten einige von ihnen sicher auf Süßigkeiten, auf Fleisch oder alkoholische Getränke. Aber wie wäre es mal mit E-Fasten, also verzichten auf elektronische Dienste, aufs Smartphone, auf Facebook, Twitter und Co. Darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Mein Name ist Dagmar Peters. Herzlich willkommen. Ich habe es ausprobiert. Ich habe mal ein paar Tage aufs Handy verzichtet. Gleich am ersten Tag hatte ich enorme Schwierigkeiten. Ich habe mir nämlich dabei erstmal bewusst gemacht, für was ich mein Smartphone benutze. Das ist meine Uhr, meine Kamera, mein Lexikon, meine Tageszeitung, mein Fernseher, mein Fotoalbum, mein Büro, mein Kalender. Darin stecken Adressen, Telefonnummern, mein soziales Netzwerk. Was habe ich also am ersten Tag gemacht? Ich habe tatsächlich alle paar Minuten an mein Smartphone gedacht und immer wieder gemerkt, dass ich in die Tasche greifen möchte und dass ich beim Nachrichtenton unbedingt gucken will, wer sich da gemeldet hat. Aber ich konnte das Handy nicht zu Hause lassen, man weiß ja nie. Weil ich das so schwierig fand, habe ich auch meine Kollegen mal gefragt und habe in der Redaktion die Frage gestellt, könntest du E-Fasten, also verzichten auf elektronische Dienste? Und da kamen Antworten wie, das geht gar nicht oder ich würde sterben. Passanten auf der Straße haben auf dieselbe Frage so geantwortet.
Ich kann mir vorstellen, auf alles zu verzichten, nicht nur auf mein Handy. Die Frage ist nur, ob es mir möglich ist.
Also um ehrlich zu sein, nee, weil ich arbeite viel auf mein Handy. Also ich habe viel Arbeit drauf, viele E-Mails, viele Telefonate auch. Also es geht, um ehrlich zu sein, nicht mehr.
Vor allen Dingen würde ich nicht ständig aufs Display schauen, Sachen abchecken. Und könnte mal bei etwas verharren, ohne ständig unterbrochen zu werden.
Wir leben so eine Welt, das ist leider so. Wir brauchen das. Man kann nicht darauf verzichten, also ist schwierig.
Sind wir alle schon so mediensüchtig, so abhängig von Smartphone, Facebook, Twitter und Co.? Darüber reden wir mit Lebensberater Burkhard Severin. Er berät in der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bonn. Herr Severin, ist das Zufall oder kann man da wirklich auch eine Einteilung vornehmen, dass gerade die Herren gesagt haben, sie können da nicht verzichten und die Damen eher sagen, ach, das geht auch ohne?
Was sich in den Studien nachweisen lässt, ist, dass es schon ein geschlechtsspezifisches Nutzungsverhalten gibt, wo also Unterschiede zwischen Männern und Frauen messbar geworden sind. Also Frauen nutzen Smartphones stärker, um in Social Media unterwegs zu sein. Männer nutzen Smartphones stärker, um zu spielen. Wir haben ja etwa 2 Stunden in Altersgruppen der Jüngeren, sogar 3 Stunden am Tag durchschnittliche Nutzungsdauer. Der Anteil des Telefonierens liegt bei etwa 7 Minuten. Das heißt, viele Dinge, die wir mit dem Teil machen, haben nichts mit dem Telefonieren zu tun. Und das, was irgendwie so durchgängig ist, warum wir so gerne zu diesem Smartphone greifen, das ist so, was die Psychologen sagen, es gibt eine Instant Gratification. Also das heißt, man kommt schnell zu einer Dopaminausschüttung. Allein die Vorstellung, ich mache jetzt das Teil an und gucke, ist da was Neues drauf, löst schon bei mir angenehme Gefühle aus. Und ich freue mich sozusagen auf das, was ich noch gar nicht habe, von dem ich auch gar nicht weiß, was mich erwartet und ob mich und was mich da erwartet. Aber allein dieser Auslösereiz, da könnte was Spannendes sein, der sorgt dafür, dass ich das als lustvoll erlebe.
Sie können sich ja jetzt auch mal an die eigene Nase fassen und während der nächsten Musik mal überlegen, wie das denn bei Ihnen ist, ob es Ihnen auch schwerfallen würde, das Handy mal einfach ein paar Tage gar nicht mitzunehmen oder nicht drauf zu gucken oder mal nicht ins soziale Netzwerk reinzugehen für eine Woche. Wie verändert der ständige Blick aufs Smartphone unsere Familien, unsere Gesellschaft? Darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Fasten bedeutet für viele Menschen weniger essen. E-Fasten, elektronisches Fasten, heißt mal auf elektronische Geräte und Dienste zu verzichten. Das Smartphone mal so ein paar Tage weglegen, nicht in sozialen Netzwerken surfen und nichts posten. Das dürfte vielen Menschen heute mindestens genauso schwer fallen, wie auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Lebensberater Burkhard Severin ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Herr Severin, welche Auswirkungen hat der übermäßige Medienkonsum auf unsere Gesundheit? Darüber wollen wir jetzt reden. Und Sie sagen, Medienkonsum ist das neue Fett. Wie meinen Sie das?
Ja, das alte Fett war ja das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg oder die Generation, die gehungert hatte, dann an Lebensmittel konsumieren konnten. Heute konsumieren wir Informationen und auch das hat Folgen. Also es gibt sicher eine Gruppe, die ist überschaubar, wo man durchaus beobachten kann, dass bestimmte Abhängigkeitserkrankungen entstehen. Ich habe mit dem Leiter der LVR-Klinik in Meerheim, Jugendpsychiatrie, Kinderpsychiatrie gesprochen. Die haben zunehmend Kinder und Jugendliche, die eine Abhängigkeitsform entwickeln von diesen neuen Medien, mit dem, was bei allen anderen Abhängigkeiten auch zu beobachten ist, dass die Aufmerksamkeit sich fixiert, also dass sowas wie ein Zwang entsteht, immer wieder in den Medien unterwegs zu sein, dass andere Interessen vernachlässigt werden, dass man den Medienkonsum nicht mehr kontrollieren kann, dass sozialer Rückzug eintritt und bei vielen Kindern und Jugendlichen auch, weil sie nachts eben in den Netzen unterwegs sind, dass die unter Schlafmangel leiden. Das würde ich sagen, ist für einige wenige, ähnlich wie das mit dem Alkoholkonsum der Fall ist, eine Gefahr. Ich glaube aber, es gibt eine ganz andere Gefahr, nämlich dass unser Alltag fragmentiert wird, also dass unser Alltag immer wieder unterbrochen wird, dass wir nicht mehr am Stück uns mit Muße Dingen zuwenden können, dass wir immer mit unserer Aufmerksamkeit neben dem, was wir aktuell erleben und tun, in Gedanken schon bei dem sind, was virtuell noch auf uns zukommt oder da getan werden mag oder verpasst werden kann jetzt gerade.
Verlieren wir da unsere Konzentrationsfähigkeit?
Also diejenigen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, befürchten das, dass unser Hirn dafür nicht gebaut ist, dass wir zu schnell zu viele Unterbrechungen haben. Es gibt noch, sagen wir, eine interessante Hypothese, die von der anderen Seite kommt. Also wir wissen heute, wenn jemand über, sagen wir mal, ein halbes Jahr regelmäßig meditiert, betet, Yoga macht, dass dessen Lebensgefühl sich steigert. Also Leute, die regelmäßig innehalten, mit Muße in sich reinhorchen, auf den Körper achten, dass die so nach etwa einem halben Jahr alle sagen, mir geht es viel, viel besser, ich bin zufriedener, ich bin glücklicher. Und jetzt kann man natürlich umgekehrt sagen, was passiert, wenn wir uns dieser Muße permanent berauben. Und da gibt es die Hypothese, die sagt, das wird auf Dauer dazu führen, dass Menschen unzufriedener werden, unglücklicher werden.
Das heißt, also auf elektronische Dienste mal zu verzichten, bedeutet das auch, sich um seine Gesundheit kümmern? Oder ist die Angst vor negativen Auswirkungen doch eher übertrieben?
Also auch da, glaube ich, muss man mal gucken, was mit Verzichten gemeint ist. Also ich persönlich würde in meiner jetzigen Lebenssituation nicht sagen, dass ich auf PC, auf mein Smartphone verzichte, weil es ein an sich hilfreiches Instrument ist. Das macht das Leben in vielen Bereichen leichter. Wir können kommunizieren, wir können viele Informationen verschieben, zugänglich machen und das ist ja an sich was sehr Schönes und Hilfreiches. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Bei uns zu Hause gab es ein Telefon und es gab den Standard, dass in der Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr, wenn Mittagspause war, weder angerufen wurde, noch meine Eltern es gern hatten, wenn dann jemand anrief. Das heißt, es war eine Konvention, die auch, also bin jetzt Ende 50, damals, als ich Kind war, von großen Teilen der Bevölkerung geteilt wurde. Solche Konventionen, dass wir einen maßvollen, einen geregelten Umgang mit den Medien praktizieren, das ist die Herausforderung, das zu entwickeln.
Das heißt, das muss jeder für sich selbst versuchen abzugrenzen und zu sagen, da ist bei mir die Grenze, da ist mein Schonraum, ab dann schalte ich ab und bin nicht mehr erreichbar?
Ja, und vor allem, sag mal, das ist letztlich eine pädagogische, eine medienpädagogische Aufgabe. Also ich bin viel unterwegs in Schulen und kriege da mit, wie Lehrer darum ringen, wie Eltern darum ringen. Auch bei uns in der Beratung kommt das schon mal vor. Im Grunde genommen muss das mit Kindern, und zwar so früh wie es geht, ausgehandelt werden. Und auch, sagen wir mal, mit Absprachen und auch mit Konsequenzen versehen werden.
Das heißt, abends zum Beispiel, damit sie nicht schlafen, die Kinder, Handy zum Beispiel nicht mit ins Kinderzimmer.
Ja, also auch das sind ja physiologische und neurologische Dinge, die da ablaufen. Das Licht, was die Smartphones und Tablets abgeben, das regt im Körper bestimmte Hormonausschüttungen an. Und zwar solche Hormone werden ausgeschüttet, die uns wach machen. Und wenn ich eine Stunde vorm Schlafengehen noch am Bildschirm bin oder das Smartphone in der Hand habe, dann tue ich etwas dafür, dass ich nicht gut schlafen kann. Und insofern würde ich allen Eltern raten, spätestens eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen weder Smartphone, noch Tablet, noch PC, noch Fernsehen.
Jetzt habe ich mich gewundert, wir reden über das E-Fasten und Sie bringen Ihren Laptop mit.
Ja, weil da für mich viele Informationen vorgehalten werden, die ich brauchen kann. Und das ist doch wunderbar. Also es geht ja gar nicht darum, diese Technik nicht zu nutzen oder sie nicht auch dienstbar zu machen.
Wie oft und wie lange schauen Sie denn täglich auf Ihr Handy?
Ich gucke auf mein Handy morgens, wenn ich ins Büro komme. Ich gucke auf mein Handy mittags und ich gucke auf mein Handy abends, wenn ich nicht vergesse, es mitzunehmen. Also ich muss mich immer noch daran erinnern, das Teil auch einzupacken. Ich habe allerdings vor ein paar Wochen mal gemerkt, wie hilfreich für mich dieses Teil ist, als mein Handy in der Reparatur war und ich mal eine Woche ohne unterwegs war. Ich steckte ja eben im Stau und konnte sie anrufen über meine Freisprechanlage. Das ist doch wunderbar. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich eine Möglichkeit, die sinnvoll ist, nicht nutzen.
Ob Sie schon süchtig sind nach elektronischen Medien oder Ihr Nutzungsverhalten noch im gesunden Rahmen ist, das geht jetzt an alle, die zuhören. Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten um halb. Mit Dagmar Peters. Wir zucken zusammen und schauen nur ganz kurz aufs Handy, obwohl im Restaurant gerade unser Essen serviert wird. Menschen telefonieren, während sie ihr Kind im Kinderwagen vor sich herschieben. Wie verändert die Allgegenwärtigkeit der elektronischen Medien unsere Gesellschaft? Leben wir nur noch virtuell? Was können wir in der echten Welt erleben? Darüber reden wir heute in der Domradio-Beratung. Ich grüße Sie. Wie verändert der ständige Blick aufs Smartphone uns, unsere Familien und unsere Gesellschaft? Darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung mit Burkhard Severin von der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Herr Severin, wie verändert sich unsere Gesellschaft? Die Menschen sitzen in der Straßenbahn und die reden nicht miteinander. Die haben keinen Blickkontakt, die schauen auf ihr Smartphone.
Es gibt auch welche, die laufen mit dem Teil in der Hand vor einen Laternenpfahl. Ja, wir haben ja diese Smartphones erst seit gut 10 Jahren. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie die Langzeitfolgen sein werden. Was jetzt schon bekannt ist, ist, dass unser Leben sich massiv verändert durch diese kleinen Geräte, die uns ja überall und zu jeder Zeit potenziell mit allen Menschen und mit allen Medien verbinden, wenn wir das wollen.
Es gibt ja eben auch diese Veränderung, dass es zum Beispiel Beleuchtung am Boden auf der Straße gibt, damit keiner vors Auto rennt. Solche Geschichten. Warum zucken wir denn zusammen, wenn das Handy piepst, während wir zum Beispiel im Restaurant unser Essen serviert bekommen?
Weil da immer etwas Spannendes passieren könnte. So ein bisschen wie mit Steinpilze sammeln. Ich weiß nicht, ob Sie das früher mal mussten oder durften. Wir als Kinder sind mit den Eltern losgezogen und es gab immer bestimmte Stellen, wo die Eltern meinten, da gäbe es welche. Und dann war das immer spannend, wenn man sich einer solchen Stelle näherte, hatte man entweder Erfolg oder man hatte keinen Erfolg. Und das ist jetzt der Smartphone-Effekt. Dann zog man weiter in der Hoffnung, dass man an einer nächsten Stelle etwas finden können würde. Und so diese Erwartung, es könnte irgendwas passieren, was ich nicht mitbekommen könnte oder was für mich interessant sein könnte. Das hält eigentlich so unsere Dauerspannung aufrecht, immer wieder im Schnitt, sagen neuere Studien, alle 15 Minuten in unserer wachen Zeit dieses Teil zu nehmen und anzustellen und zu gucken, ob wir was verpasst haben.
Das heißt, die menschliche Neugier ist dafür verantwortlich, dass wir so abhängig sind von dem Smartphone, dass wir nicht mal das Gespräch mit dem Gegenüber im Restaurant weiterführen, sondern es unterbrechen und aufs Handy gucken.
Sag mal, ich weiß nicht, ob die menschliche Neugierde, ich glaube, das sind Vorgänge in unserem Gehirn, also dass wir eben anfällig dafür sind, unser Belohnungszentrum zu aktivieren, und das tun wir, wenn wir mit der Erwartung auf dieses Teil gucken, ist da irgendwas Spannendes Neues inzwischen reingekommen, eine WhatsApp, eine SMS, ein Anruf, weiß der Kuckuck was.
Diejenigen, die ich gefragt habe vor der Sendung, warum macht ihr das eigentlich, die haben mir nicht gesagt, weil ich neugierig bin, sondern na, es könnte ja was Wichtiges sein. Das ist so eine ganz beliebte Begründung für das Verhalten. Aber was ist wichtig?
Ja, das ist die Herausforderung, das zu selektieren. Und da stehen wir erst am Anfang. Also wir haben solche Selektionsleistungen in der komplexen Gesellschaft an anderen Stellen notwendigerweise schon längst einüben müssen. Im Blick auf Smartphone, Tablet und Co. Stehen wir an der Schwelle, dass es wieder neue Regeln braucht, dass es eine neue Kultur braucht, wie man diese an sich sinnvollen Hilfsmittel nutzen kann.
Das gute Gespräch, meine Erholung beim Spazierengehen im Park, das leckere Essen auf meinem Teller, ist es nicht auch wichtig?
Sicher. Das Problem ist, dass diese Verfügbarkeit, die jederzeit gegeben ist, einen Einfluss auf uns hat. Und das verlangt dann eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee, während des Essens jetzt nicht, oder wenn ich im Gespräch bin, jetzt nicht, oder in Unternehmen wird das inzwischen ja auch, sagen wir mal, committed, wie man mit der Nutzung dieser Techniken umgeht. Zu sagen, zum Beispiel nach Feierabend keine Erreichbarkeit mehr oder am Wochenende keine Erreichbarkeit, im Urlaub keine Erreichbarkeit zu bestimmten Zeiten. Also in meinem eigenen Büro haben wir das so geregelt, dass es nur morgens und zu Büroschluss einen Mailabruf gibt, weil wir gesagt haben, die Unterbrechung, die eintritt, wenn eine Mail reinkommt und je nachdem, welches Medium ich offen habe, blinkt das ja hoch, führt dazu, dass der Workflow unterbrochen wird. Und wir wissen heute, wir brauchen etwa 10 bis 15 Minuten, um wieder in guten Workflow, wenn wir an einer komplizierten Aufgabe dran sind, reinzukommen. Und wenn wir dann schon nach 10 oder 15 Minuten wieder unterbrochen werden, dann haben wir so einen Sägezahn-Effekt, dass wir wieder neu starten müssen. Und das ist, glaube ich, für das Volk der Dichter und Denker, wir verdienen ja, sagen wir, letztlich unsere Produktivität dadurch, dass wir Kopfarbeiter sind. Das ist für uns als Kopfarbeiter letztlich nicht erwünscht, dass wir diesen Workflow permanent unterbrechen.
In manchen Jobs, auch hier bei uns im Domradio, ist es gar nicht anders möglich. Man muss schnell reagieren, man muss auch zwischendurch gucken. Wenn wir nur morgens oder abends die E-Mails mal schauen würden, wäre schon sehr schwierig. Aber im Privaten kann man sowas natürlich probieren umzusetzen. Und Sie haben eben auch gesagt, die Menschen haben vielleicht Angst, etwas zu verpassen, aber auf der anderen Seite verpassen wir nicht was, wenn wir die ganze Zeit im sozialen Netzwerk verbringen? Verpassen wir nicht das echte Leben?
Also das ist die Frage, was ist für wen Realität? Was braucht wer? Und im Moment haben wir einen Trend, zumindest bei bestimmten Altersgruppen, dass die Realität sich eher in die virtuelle Welt verschiebt und damit auch ein Stück Auszug aus dem, was wir mit unseren Sinnesorganen in der Situation miterleben können, passiert da.
Es gibt also viele gute Gründe dafür, mal aufs Handy oder auf Facebook und Co. zu verzichten. Es muss ja nicht gleich für 40 Tage sein. Und natürlich sollten Sie auch weiter Domradio hören, ist ja klar. Aber versuchen Sie doch mal im Restaurant oder beim Spaziergang Ihr Handy abzuschalten, mal einfach eine Stunde oder zwei nicht erreichbar zu sein. Das ist auch gut für Ihre Gesundheit. Und darüber reden wir gleich. Smartphone, Facebook, Twitter und Co. können süchtig machen. Burkhard Severin ist Berater bei der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Herr Severin, sprechen wir über die Folgen des Medienkonsums. Eine Bonner Studie hat sich mit dem Nutzungsverhalten von Smartphone-Usern beschäftigt. Was ist dabei genau untersucht worden?
Also die Bonner Kollegen haben insgesamt 60.000 Smartphone-User gewinnen können, ihr Nutzungsverhalten aufzeichnen zu lassen mit einer kleinen App. Und wichtige Ergebnisse sind, die tägliche Nutzungsdauer beträgt im Schnitt bei allen 60.000, also das ist ein Durchschnittswert, 2 Stunden, in der Altersgruppe der 17- bis 25-Jährigen etwa 3 Stunden. Das heißt, im statistischen Mittel wird das Smartphone 88 Mal pro Tag eingeschaltet, in der Altersgruppe der 17- bis 25-Jährigen sogar etwa 100 Mal. Wenn das jetzt 88 Mal pro Tag eingeschaltet wird, dann wird es tatsächlich im Schnitt 53 Mal genutzt. Bei den 17- bis 25-Jährigen, die das etwa 100 Mal einschalten pro Tag, 60 Mal eine Nutzung. Das heißt, durchschnittlich erfolgt der Kontakt mit diesem Medium etwa alle 15 Minuten in unserer Wachenzeit.
Ab wann kann man denn so eine Art Abhängigkeit feststellen? Also wenn man jetzt selber sich beobachtet und vielleicht mal eine Strichliste macht, wie oft gucke ich drauf, ab wann sollte man sich Gedanken machen?
Also A, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann, B, wenn ich andere Dinge vernachlässige, C, wenn meine sozialen Kontakte darunter leiden, D, wenn ich unter Schlafmangel leide.
Aber soziale Kontakte habe ich ja ganz viele dann.
Ja, also auch dagegen ist ja gar nichts einzuwenden, gegen WhatsApp-Gruppen und also ich selber gehöre nicht zu den Usern, aber mein holdes Weib und als meine Eltern jetzt erst verstorben, der Vater und dann die Mutter gesundheitlich Probleme hatte, haben wir eine Oldie-Gruppe unter den Geschwistern eingerichtet und da auch, wenn jemand besucht hatte oder neue Infos hatte, die den anderen zur Verfügung gestellt hat. Das ist doch wunderbar. Aber ich meine, soziale Kontakte, auch im realen Leben, also wenn ich merke, ich habe keine Freunde mehr oder ich kann keine Freundschaften mehr pflegen oder wenn mir bei meinen Kindern auffällt, die hängen nur noch vor dem PC oder am Tablet oder am Smartphone und sag mal, haben keine Kontakte mehr im realen Leben, keine Freundschaften mehr, unternehmen nichts mehr mit anderen Kindern oder Jugendlichen, dann wäre das für mich so ein Hinweis darauf, mal genauer hinzuschauen, ist das noch bekömmlich mit dem Medienkonsum.
Gibt es Menschen, die besonders anfällig dafür sind, für so ein Suchtverhalten im Konsum von Medien?
Wir wissen das noch nicht. Also das Phänomen ist neu. Insofern ist im Moment die Forschung in vollem Gange, aber was es jetzt an genetischer Disposition gibt, an sozialer Prägung, an erlerntem Verhalten. Wahrscheinlich ist es wie bei vielen anderen Dingen auch ein ganzes Bündel von Einflussgrößen, die letztlich dann dafür sorgt, dass jemand eine Abhängigkeitserkrankung attestiert bekommt.
Wenn man merkt, dass man das Gefühl hat, man macht wirklich ganz, ganz, ganz viel damit und man kann eigentlich gar nicht mal 20 Minuten zum Beispiel in der Straßenbahn sitzen, ohne drauf zu gucken. Was kann man tun, um ja da vielleicht das Verhalten zu verändern? Also jetzt zum Beispiel im Sinne dieser Fastenzeit oder Ehefasten zu sagen, wie kann ich bewusst aus dieser Situation rauskommen, dass ich dieses ständige Bedürfnis habe, da drauf zu schauen?
Also ich muss im Grunde genommen mein eigenes Gehirn mit seinen eigenen Mitteln überlisten. Also unser Gehirn funktioniert im Grunde genommen so, dass es immer mehr desselben will. Das ist ja auch schön, wenn man Klavier spielen lernt, dann kann man eben durch Übung eine gewisse Virtuosität erreichen. So, es funktioniert nicht zu sagen, ich will jetzt etwas nicht mehr. Also wir können die Verknüpfungen nicht mit etwas letztlich nicht konstruktiv im Hirn verarbeiten. Ich habe das bei Kindern mal ausprobiert. Ich habe denen mal die Aufgabe gestellt, malt mal bitte Bilder, auf denen keine Bäume zu sehen sind. Und ich habe lauter Bilder, auf denen durchgestrichene Bäume zu sehen waren, bekommen. Oder damals 4x100 Meter Staffel, kritischster Punkt war immer die Übergabe des Stabes an den nächsten Läufer. Und wenn der Sportlehrer uns sagte, an der Stelle nicht fallen lassen, war vorprogrammiert, es fällt runter, weil fallen lassen abgespeichert worden ist. Wenn er gesagt hätte, festhalten, bis der andere es hat, wäre die Chance größer geworden, dass der Stab nicht runtergefallen wäre. Also wir müssen Alternativen finden, was wir anstelle von etwas, was wir nicht haben wollen, dann tun. Und da können wir Menschenkinder ja sehr erfinderisch sein, was alles schön und lustvoll für uns wäre.
Fasten mal aufs Handy verzichten, vielleicht was anderes überlegen, was man in der Zeit macht, was man vielleicht auch schon lange nicht mehr gemacht hat, was ganz toll sein kann. Eine neue Erfahrung, für viele Menschen aber schwer umsetzbar. Burkhard Severin ist Berater bei der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Er ist heute unser Gast in der Beratung. Mit Dagmar Peters, herzlich willkommen. Haben Sie schon mal zusammengerechnet, wie viel Zeit Sie pro Tag am Bildschirm verbringen? Wie oft und wie lange schauen Sie täglich auf Ihr Handy? Das Smartphone ist Lexikon, Fernseher, Zeitung, Stereoanlage, Telefon, Fotoapparat und vieles mehr geworden. Wer ziellos übermäßig viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringt, kann süchtig werden oder schon abhängig sein von der Droge der elektronischen Medien. Deshalb sprechen wir heute über das E-Fasten, den Verzicht auf elektronische Medien. Ihr Leben folgt dem Takt von E-Mails, Nachrichten, Posts und Textmeldungen. Arbeitgeber, Familie, Geschäftspartner glauben, dass wir 7 Tage pro Woche, am besten 24 Stunden erreichbar sind. Viele sind das ja auch, aber was macht das eigentlich mit uns? Darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Zu Gast ist Burkhard Severin, Berater bei der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Herr Severin, wenn wir ständig unsere Tätigkeiten unterbrechen, um direkt zu reagieren, zu twittern, um Fotos zu posten, auf Posts zu reagieren, dann kommen wir ab von unseren eigentlichen Zielen, oder?
Mit Sicherheit. Also wenn zu viel Ablenkung da ist und wir uns nicht mehr fokussieren auf das, was uns wichtig ist, dann würde ich sagen, tut das keinem gut.
Also jeder kennt das ja beim Surfen im Internet. Man kann gut von Hölzchen auf Stöckchen kommen, sich verlieren. Da geht ein interessantes Fensterchen auf und dann schreibt man mal schnell auf irgendwas. Man guckt mal ein Video an und schwupp, eine halbe Stunde weg. Verzetteln wir uns dadurch? Ist dadurch unsere Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit nachher geringer?
Also wenn ich viel Auswahl habe, und das bezieht sich ja auf alles im Leben, wenn ich in den Supermarkt komme, dann kann ich inzwischen zwischen 40 Joghurtsorten wählen, dann muss ich gut wissen, was mich wirklich interessiert. Und das ist vielleicht der große Unterschied zu Generationen vor uns. Da war das Angebot nicht so groß und da musste man nicht so viele Entscheidungen treffen. Hier muss man das tun und die Frage ist, sag mal, institutionalisiere ich das ein bisschen in meinem Alltag? Also ich mache es mal so an meinem Lebensrhythmus deutlich. Das Beste, was mir passieren konnte, war, dass wir seit 8 Jahren einen Hund haben. Weil dieser Hund morgens am Bett steht, wenn ich zucke, und erwartet, dass ich rausgehe mit ihm und jogge. Und dann habe ich eine halbe oder am Wochenende eine Stunde Zeit, wo ich mit dem neuen Tag in Berührung komme, wo ich in der Natur bin, wo ich frische Luft habe, wo ich Bewegung habe und wo ich ein bisschen sortieren kann. Was ist heute wichtig für mich? Das muss jetzt nicht der Hund oder das morgendliche Laufen sein, aber eigentlich das, was die alte benediktinische Regel schon sagt, ora et labora, also schaff dir im Tagesablauf Orte, wo du innehältst, wo du guckst, in welche Richtung soll das weitergehen, was ist als nächstes dran, was brauchst du, was brauchen die Menschen in deiner Umgebung. Das wäre wichtig. Oder andersrum, in der Beratung hatte ich mal ein Paar, wo er ein hohes Tier beim großen Konzern ist und sowieso viel unterwegs war. Die hatten 5 Kinder. Und wenn er dann abends zwischen 7:30 und 9 nach Hause kam, dann war der A geschafft, hat irgendwas noch schnell gegessen und musste dann aber noch Mails und SMS checken oder glaubte das zu müssen und war damit bis zum Einschlafen beschäftigt und die Frau sagte irgendwann, wo bist du? Ich habe nichts mehr von dir. Und die Kinder sehen dich nur noch genervt und gestresst. Und wenn du nach Hause kommst, dann kannst du dich nicht mal hinsetzen und mit denen rumturnen, sondern dann musst du noch weiter irgendwelche Dinge am PC machen. Und das kann kritisch werden. Also nicht nur jetzt für einen persönlich, dass man so das Gefühl hat, ich laufe immer hinterher und komme eigentlich nicht zu dem, was für mich wichtig ist, sondern auch für die Beziehungen, in denen wir leben, für Partnerschaften, für Familien. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich in den nächsten 10, 20 Jahren entwickelt.
Wie lernen wir denn digitale Medien weniger, aber dafür vielleicht gezielter zu nutzen? Also, dass man dann eben auch abends wirklich getrost sagen kann, ich komme nach Hause und habe Zeit für die Familie.
Also genau so, wie Sie es beschrieben haben, dass wieder Konventionen eingeführt werden, dass wieder klar ist, wir sind nicht nur im Modus der Gleichzeitigkeit, sondern wir gehen auch wieder in den Modus der Ungleichzeitigkeit. Also jetzt ist das dran, während was anderes nicht dran ist.
Viele Menschen sind aufgeschmissen, vor allen Dingen junge Menschen, wenn sie kein WLAN haben. Ich habe schon ganz viele beobachtet, die sagen, hier ist kein WLAN, hier ist kein WLAN. Dann werden die ganz nervös, insbesondere die Teenager. Wenn wir etwas größer sind, da gibt es natürlich auch einige Menschen, die sagen, ja, ohne Internetzugang ist schon schwierig. Wie beschaffen wir uns heute Infos oder was passiert, wenn das Navi nicht funktioniert? Kämen Sie ohne Navi ans Ziel und können Sie noch Stadtpläne lesen?
Also ich gehöre noch zu denen, die ohne Navi groß geworden sind und glaube von daher, Stadtpläne lesen zu können und habe gerade nochmal viel mit Karten zu tun gehabt, weil ich für die Familienwallfahrt eine Route ausgearbeitet habe. Also das geht noch. Auf der anderen Seite würde ich sagen, also das ist jetzt nicht schlimm, wenn man sich das auf dem Navi runterholt oder auf dem Smartphone GPS arbeitet, ist doch wunderbar.
Aber wenn man das Gefühl hat, ich mache insgesamt einfach zu viel mit Computern, mit Smartphones, ich will das einfach nicht, ich will vielleicht meine Augen schonen, dann sind das ja Möglichkeiten, wo man auch sagen kann, ach, ich gucke einfach mal wieder einen Stadtplan, warum nicht?
Ja, also das wäre für mich immer so ein Hinweis, wenn meine innere Stimme mir sagt, das ist zu viel oder du kannst nicht mehr ohne. Dann würde ich mal überlegen, ist das wirklich so und würde das auch mal ausprobieren. Also das kann man ja auch mal machen, also nicht umsonst gibt es so eine Fastenzeit oder gibt es auch Formen des Fastens, die ja auch in der Kirche eine lange Tradition haben. Also man kann das ja mal tun, man kann sich mal für eine Woche zurückziehen, kann die anderen vorher auch informieren, bin jetzt nächste Woche nicht erreichbar. Und mal gucken, was mache ich für Erfahrungen, wenn ich mal eine Woche ohne Fernsehen, eine Woche ohne PC, eine Woche ohne Smartphone unterwegs bin. Überlebe ich das? Und was lacht mich dann an?
Man kann es ja auch als Gedankenspiel durchgehen. Was tun Sie zum Beispiel, wenn Sie mit einem platten Reifen am Straßenrand stehen und der Handyakku kann ja auch mal leer sein? Sind Sie noch handlungsfähig ohne Smartphone? Und das können Sie auch alles ausprobieren, indem Sie fasten, also mal auf elektronische Hilfsmittel verzichten. Das ist heute unser Thema in der Domradio-Beratung. Im Job brauchen die meisten Menschen ein Handy heutzutage. Es wird einfach erwartet, aber auch im Privaten ist das Handy ja sehr nützlich. Deshalb ist es ja auch so schwierig, sich mal von ihm zu trennen. Im Studio ist Burkhard Severin, Berater bei der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Sie, Herr Severin und ich, wir sind noch ohne Handy groß geworden. Wir wissen, dass man das überleben kann und das geht den Kindern und Jugendlichen heute vermutlich anders. Sie sind auch beratend an Schulen aktiv, haben Sie in der letzten Sendestunde schon gesagt. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht, wenn Sie mit den Kindern ins Gespräch gekommen sind? Wie wichtig ist ein Smartphone für Kinder und Jugendliche?
Also der Standardsatz lautet immer, alle haben ein Smartphone, nur ich nicht.
Ach, den kenne ich auch schon von meinem Sohn.
Ja, also gerade so, wenn man in der Grundschule ist, dritte, vierte Klasse, da ist das Standardargument der jungen Menschen im Blick auf ihre Eltern. Und da ist ja auch was dran. Also auch da würde ich sagen, geht es darum, dass man lernt, mit diesem Medium umzugehen. Und sag mal, es gibt so ein paar Empfehlungen, die inzwischen relativ durchgängig auch gegeben werden. Also ich nenne mal so Werte, Richtwerte, Kinder bis 7 Jahre, maximal 30 Minuten täglich, 8 bis 9 Jahre, maximal 45 Minuten täglich und so weiter. Also 11 bis 12 Jahre, dann 75 Minuten maximal täglich. Als Orientierung kann man sagen, 1 Stunde pro Lebensjahr in der Woche. Und bei Kindern ab 10 Jahren würde ich auch immer anregen, dieses Wochenkontingent, die Kinder selbstständig sich einteilen zu lassen. Also insofern geht es gar nicht darum, die jungen Menschen nicht an diese Technik heranzuführen, wenn sie sinnvoll genutzt wird. Das heißt, Eltern müssen sich aber mit der Technik auch beschäftigen und müssen das ihren Kindern erklären können, müssen auch auf die Gefahren, die es im Netz gibt, hinweisen und Interesse zeigen an dem, was Kinder da im Netz machen.
Aber wenn Sie über Grundschulkinder sprechen, dann glaube ich ja, dass die hauptsächlich erstmal an so einem Handy interessiert sind, weil auch die Eltern ständig drauf gucken. Also wenn Sie heute mal sehen, wenn Kinderwagen geschoben werden, wie viele Mütter haben, auch wenn das Kind wach ist, trotzdem ihr Handy vor der Nase, da ist es klar, was die Eltern haben, das will man auch haben. Aber die Frage ist, was lasse ich mein Kind damit schon machen?
Ja.
Also kriegt das zum Beispiel erst eins nur zum Telefonieren? Ja. Muss ja nicht direkt irgendwie alles mit Internetzugang sein.
Oder auch dann kann man den Internetzugang ja so einrichten, dass bestimmte Dinge geblockt sind. Dafür muss ich aber als Vater oder als Mutter mich ein bisschen auskennen und wissen, welche Möglichkeiten ich habe. Und es ist natürlich, das haben Sie eben auch angesprochen, letztlich ein Spiegel, den die Kinder mir als Erwachsenen vorhalten. Und zwar jetzt mal bezogen auf den Umgang mit diesen Medien. Aber das tun die ja auch im Blick auf andere Dinge, die ich tue.
Wenn also Kinder anfangen, mit dem Handy umzugehen, dann kann es ja auch gut sein, also wenn man fastet, wenn also man Kindern auch mal zeigt, es muss nicht immer und man muss nicht dauernd oder man kann sich das einteilen. Also wenn man das vorlebt, wenn sie sagen, sie machen das nur morgens und abends, dass sie irgendwie zum Beispiel ihre E-Mails gucken, könnte man sowas auch direkt den Kindern mit beibringen?
Das kann man denen beibringen, das würde ich aber nicht nur als Fastenübung machen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich denke, Fasten an sich ist kein Selbstzweck, also, sondern es muss immer zu was gut sein. Also dass ich mich wieder auf Wesentliches konzentriere, dass ich anderes in den Blick nehme, dass ich sorgsam mit mir, mit meinem Körper umgehe, dass ich Raum schaffe, dass meine Seele tanken kann. Also dafür ist Fasten gut.
Das ja, aber wenn Eltern mit ihren Kindern Regeln besprechen, wie das Handy genutzt werden soll, dann machen sie das ja vermutlich, damit das Handy eben auch nicht zum einzigen Mittelpunkt des Lebens wird.
Ja, genau. Und das wäre auch schade, also wenn meine Beziehung, die tragend ist, die Beziehung zu meinem Handy ist.
Wie macht man das? Man kann ab einem gewissen Alter die Kinder nicht mehr in dem Sinne kontrollieren. Da läuft vieles ja auch über Vertrauen.
Ja, sicher. Also es fängt ja auch nicht an, wenn ein Kind 7 oder 8 ist, sondern im Grunde genommen sind die Fragen, was hat Bedeutung für Menschenkinder? Wie werden Beziehungen gestaltet? Wie gehe ich mit mir, meinem Körper um, mit meinen Bedürfnissen? Diese Dinge werden ja in der Entwicklung eines Kindes in den ersten 6 Lebensjahren so weit gebahnt und geprägt. Ich sage manchmal, alles, was danach kommt, ist noch Kosmetik. Und im Grunde genommen fängt es viel, viel früher an, wenn Kinder noch gar nicht in der Lage sind, Smartphones oder Tablets oder PCs oder Fernseher zu nutzen. Und da haben wir natürlich eine Problematik, die jetzt nicht nur bezogen ist auf die neuen Medien. Also was lebe ich meinen Kindern vor? Wie konsequent tue ich das? Wie begrenze ich auch bestimmte Dinge, die das Zusammenleben behindern? Wie unterstütze ich mein Kind, Entdeckungen zu machen und ins Leben hinein zu spazieren und in dieser Welt klarzukommen? Das sind all die Dimensionen, die eben im Umgang mit neuen Medien dann auch nachher eine Bedeutung bekommen. Aber die sind nicht beschränkt auf den Umgang mit neuen Medien.
In der Fastenzeit machen wir uns Gedanken dazu, ob man den Smartphone-Konsum, den Medienkonsum generell mal runterschrauben kann, um sich bestimmter Dinge wieder im Leben bewusst zu werden. E-Fasten nennen wir das und darüber reden wir gleich weiter. Soziale Medien sind in unserem Leben allgegenwärtig und können in die Abhängigkeit führen. Die Fastenzeit bietet die Möglichkeit mal für eine Zäsur. Vielleicht versuchen Sie es mal mit aktiv leben statt mit passiv surfen, denn das Leben findet noch im Hier und Jetzt statt, nicht nur im sozialen Netzwerk, und vor allen Dingen Erwachsene und Eltern erfüllen da auch eine Vorbildfunktion. Unser Gast zum Thema ist Lebensberater Burkhard Severin. Herr Severin, die Jugendlichen wachsen ganz anders auf. Die werden ja sicherlich nicht wie Mama oder Papa mal das Handy weglegen. Die chatten doch noch, wenn sie nebeneinander sitzen. Das ist ja eine ganz neue Situation.
Ja, die kennen wir bislang noch nicht.
Aber dieses nebeneinander sitzen und chatten, das könnte man doch eigentlich lassen. Oder ist das jetzt einfach die typische Erwachsenenhaltung, so wie früher unsere Eltern vielleicht gesagt haben, wieso telefonierst du eigentlich dauernd mit deinen Freunden, du hast sie doch eben noch gesehen?
Also für die Kinder und Jugendlichen hat es ja eine Bedeutung, insofern kann man das nicht einfach lassen. Und ich würde das auch nicht als problematisch erleben. Es wird dann schwierig, wenn andere Dinge nicht mehr vorkommen. Und deshalb würde ich allen Eltern raten, so ein paar Regeln mit den jungen Menschen auszuhandeln, wann das Handy aus ist. Dazu wird für mich zum Beispiel gehören, grundsätzlich im Schulunterricht, grundsätzlich beim Essen, grundsätzlich bei den Hausaufgaben, grundsätzlich, wenn es um ein wirkliches Gespräch geht.
Also es gibt bestimmte Dinge, die man als Regeln setzen kann. Kinder grenzen sich aber ja auch gern mal gerade in der Pubertät gegenüber den Erwachsenen ab. Da ist dann vielleicht auch mal das nicht mehr so wie mit der Vorbildfunktion bei kleineren Kindern. Da kann es auch schon mal wahrscheinlich zu Streit, Unmut kommen, wenn die Eltern sagen, jetzt muss ich dir das Handy mal abnehmen, weil sonst machst du deinen Kram nicht.
Ja, also hoffentlich kommt es zu Streit und Unmut. Wenn das in der Pubertät nicht mehr passiert, dann beraubt man die jungen Menschen der Chance, sich zu positionieren. Und sag mal, der Kollege Freud würde sagen, so etwas wie eine Ich-Instanz auszuprägen. Die passiert in Auseinandersetzung unter anderem mit den Größen, die für Normen, für bestimmte Werte, für bestimmte Haltungen stehen. Und das sind in allererster Linie die Eltern. Und wenn es da nicht zum Konflikt kommt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Wenn ich von meinen Kindern nicht gehört hätte in dieser Lebensphase, Papa, du bist so peinlich, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Das darf man nicht persönlich nehmen, sondern muss sagen, okay, jetzt passiert genau diese Auseinandersetzung, die dazu führt, dass aus Kindern junge Erwachsene werden. Und dass das natürlich auch am Materialobjekt Handy, Smartphone, PC ausagiert wird, ist doch klar.
Klar ist auch, dass wenn man in der Familie vorschlägt, wir machen dieses Jahr mal E-Fasten, wir benutzen mal elektronische Medien weniger, dass die Begeisterung nicht groß sein wird.
Ja, die Begeisterung ist nie groß für Fasten, wenn Fasten nicht assoziiert wird mit einem Gewinn. Also der Verzicht an sich macht es nicht. Wir sind nicht für den Verzicht geboren, sondern wir sind dafür geboren, dass wir das Leben in Fülle genießen können. Und das müsste ich dann schon mit den jungen Menschen auch besprechen, was denn an die Stelle dessen, worauf ich verzichte, treten mag.
Haben Sie Ideen dazu, was das sein könnte?
Ja, zum Beispiel sich mal Zeit zu nehmen, über bestimmte Dinge zu unterhalten, mal einen Ausflug machen, auf einen Kletterpfad zu gehen, weiß der Kuckuck was. Also wie bei allen Dingen müsste man auch da mit den Kindern und Jugendlichen überlegen, was sind denn Dinge, die dir wichtig sind. Und man müsste auch mal als Vater und als Mutter eine gewisse Neugierde an den Tag legen, sich mal auf das einzulassen, was die Jugendlichen vorschlagen und spannend finden. Und jetzt noch eine Bemerkung in Klammern. Also wenn mal junge Menschen so zwischen 12 und 16 sind, dann ist es zwar nett, wenn die auch mit den Alten mal was zusammen machen, aber die wirklich wichtigen Dinge aus der Perspektive der Kinder passieren ja nicht im Familiensystem, sondern mit den Gleichaltrigen. Und insofern würde ich meine Erwartungen da auch an das, was wir zusammen machen als Familie mit Kindern in dem Alter, mal reduzieren. Das ist eine ganz normale Entwicklung, dass sie eben aus der Familie rausgehen und Eltern dann nur noch eine begrenzte Bedeutung in dieser Lebensphase für Kinder haben, weil sie sich eben vom Lebensmodell der Eltern auch abgrenzen lernen müssen.
Und die Eltern selber können für sich ja überlegen, wie viel oder wie wenig sie auf Dinge verzichten wollen in der Fastenzeit. Denn bei denen ist es teilweise wirklich so, dass das Leben dem Takt von E-Mails, Nachrichten, Posts folgt, dass man wirklich ständig erreichbar sein muss, und dann hat man es selber in der Hand und kann auch mal runterschrauben. Jeder hat die Freiheit, mal nicht erreichbar zu sein und mal nicht sofort zu reagieren. E-Fasten, wie geht das? Wie können wir uns weniger abhängig machen von Smartphone oder von sozialen Netzwerken? Wahrscheinlich können viele, die jetzt zuhören, im Job gar nicht drauf verzichten, aber wie wäre es vielleicht im Privaten? Wir fassen es mal zusammen. Burkhard Severin, da ist doch Selbstdisziplin gefragt, oder?
Ja, wie bei allen Dingen. Also wir haben ja viele Möglichkeiten und leben in einer Zeit, wo das Potenzial der Möglichkeiten so immens gewachsen ist, wie das, glaube ich, Generationen vor uns nie zur Verfügung hatten. Damit ist natürlich auch die Notwendigkeit gewachsen, sich aus der Vielzahl der Dinge, die möglich wären, auf das zu konzentrieren, was wirklich werden soll. Und das ist, sagen wir mal, eine Entwicklungsherausforderung, die alle Menschen haben. Der Jörg Splett hat das mal aus einer philosophischen Perspektive formuliert. Der sagt, erwachsen werden heißt Zunahme des Wirklichen und Abnahme des Möglichen. Dass das nicht immer einfach ist, das ist so, aber wer sagt denn, dass das Leben nicht herausfordernd ist?
Aber wollen wir mal nicht nur über die Jugendlichen sprechen, sondern eben über, ja, zum Beispiel eben Geschäftsleute, die dann im Privaten mal versuchen können und sagen können, okay, das mit dem E-Fasten finde ich eine spannende Idee, das will ich jetzt mal ausprobieren. Da muss man nicht gleich 40 Tage irgendwie verzichten, die ganze Fastenzeit, sondern jeder selber hat es ja in der Hand zu sagen, was ist so mein persönliches Ziel. Was sind so die Dinge, die Sie sagen können, wie kann man sich besser disziplinieren, wie hat man eine bessere Selbstkontrolle über die Mediennutzung?
Also indem ich entscheide, wann möchte ich erreichbar sein und wann möchte ich aus guten Gründen auch nicht erreichbar sein. Also sag mal, ich muss die Zeitfenster begrenzen, wenn ich nicht permanent mit meiner Aufmerksamkeit in der Potenzialität einer neuen WhatsApp-Nachricht oder einer SMS oder einer Info, die ich jetzt nicht habe, mich bewegen will.
Urlaub ist auch so ein wichtiges Stichwort. Ne? Da kann man es ja einmal ganz ausmachen, aber das schafft auch nicht jeder.
Ja, wobei, also ich bin jetzt demnächst eine Woche Skilaufen mit meinem holden Weib. Das ist für mich, was, wo ich mich neben dem Skilaufen drauf freue, dass mich alle mal können. Also dass ich nicht mein Smartphone anhab, dass ich nicht... Ich kriege jeden Tag zwischen 40 und 60 Mails, die ich zumindest zur Kenntnis nehmen muss. Da ist viel Schrott bei, aber so eine Handvoll sind immer so, dass ich sie beantworten muss. Mal eine Woche, das nicht tun zu müssen, ist doch eine Entlastung. Tut doch gut.
Manch einer sagt, aber dann läuft hinterher umso mehr auf.
Ja gut, auch das gehört zu den Lebenswirklichkeiten, die wir haben. Dass wenn viel an Informationen verarbeitet werden kann und teilweise auch verarbeitet werden muss, dann was liegen bleibt. Gut, aber auch das kann ich ja einplanen, dass ich mir ein Zeitfenster reserviere nach einem solchen Urlaub, wo ich sage, die ersten 2 Stunden tue ich nichts anderes, als die gesammelten Mails, die aufgelaufen sind, sichten.
Also bestimmte Zeitfenster, die Zeit begrenzen, vielleicht pro Tag nicht länger als was auch immer, eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem. Das kann ja auch jeder jetzt mal ausprobieren, wie er möchte. Bestimmte Orte kann man ausschließen. Was würden Sie da vorschlagen? Was wäre da geeignet, wo man sagt, da nutze ich jetzt das Smartphone zum Beispiel mal nicht?
Also zum Beispiel beim Essen. Und wenn es ein Esszimmer oder ein Esstisch oder in der Küche eine Ecke gibt. Also beim Essen hat für mich ein Smartphone nichts zu suchen, es sei denn, es ist irgendwo ein Notfall, ich warte auf eine ganz dringende Nachricht, dann ist natürlich klar, dass Ausnahmen auch bei Regeln möglich sind.
Dann ist es vermutlich wichtig, genau dann während dieser Zeiten nicht die Töne zu hören, weil diese Töne locken einen natürlich dazu, zum Gerät hinzulaufen und zu gucken, wer sich denn gemeldet hat.
Ja.
Schalten Sie dann den Ton aus?
Kann ja stumm schalten, kann den Flugmodus anstellen, gibt ja alle Möglichkeiten dieser Welt.
Alle Apps auf dem Handy, sind die alle nützlich oder könnten wir vielleicht in der Fastenzeit auch mal was runterschmeißen, was wir gar nicht wirklich brauchen?
Sag mal, es gibt so viele Apps, wo ich mich immer frage, wer hat welchen Nutzen davon. Aber auch das muss letztlich jeder für sich klären, welche App ist wichtig. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich Bahnfahrer bin, brauche ich keine App, die mir die Benzinpreise mitteilt. Also muss ich die Entscheidung treffen.
Also jeder kann für sich mal ein bisschen entschlacken und E-Fasten. Das war die Beratung zum Thema Ein Leben ohne Smartphone, Alternativtrend E-Fasten. Vielleicht schaffen Sie es ja zumindest weniger Zeit mit dem kleinen Kasten zu verbringen, über den heute alles läuft. Nehmen Sie Ihre Umwelt wahr, lächeln Sie einfach mal andere Menschen an, denn das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Dankeschön, Burkhard Severin, Berater in der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn.
Gerne.
Ich heiße Dagmar Peters und danke fürs Zuhören. Bis bald.